Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Es ist doch wirklich schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Wir feiern Gottesdienst und das im Namen und in der Gegenwart des lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herbst, was verbindet ihr damit? Was assoziiert ihr mit der aktuellen Jahreszeit? Gibt es irgendwelche Bilder, die da so vor eurem geistigen Auge auftauchen, wenn ihr an den Herbst denkt? Farben, ne? Besondere Farben. Das geht mir auch so. Man kann ja so gerade bei diesem sonnigen Wetter auch in unseren Breitengraden dem Herbst manch Positives abgewinnen. Als ich gestern den Gottesdienst vorbereitete, konnte ich auf der Terrasse sitzen und vor dem Hintergrund des blauen Himmels die rötlich-gelben Blätter betrachten. Und da habe ich mich gefragt, woher kommt das eigentlich, dass die Blätter diese Farbe bekommen? Ist ja nicht schwer rauszukriegen. Es ist so, ich habe es nachgelesen, das Chlorophyll, also das Blattgrün, wird quasi um diese Jahreszeit vom Baum den Blättern entzogen. Und diese Nährstoffe und das Chlorophyll, der grüne Farbstoff, wird dann fürs nächste Jahr in den Ästen und in den Zweigen und im Stamm und in den Wurzeln und so weiter fürs Frühjahr eingelagert. Und dadurch, dass die grünen Farbpigmente oder die grüne Farbe eben aus den Blättern herausgezogen wird, treten die anderen, auch vorhandenen Farbpigmente in Erscheinung. Zum Beispiel Carotinoide. Das sind also die Dinge, die auch in den Möhren und in den Kürbis und auch in Pfirsichen vorkommen. Also diese Carotinoide sorgen nicht nur für die schöne Färbung, die wir jetzt gerade so überall momentan genießen können, sondern sie haben noch sogar noch eine Funktion. Und zwar ist das eine Art Sonnenschutz für die Blätter, weil die nicht zu früh geschädigt werden dürfen, damit dieser biochemische Prozess, wo der Baum sich auf den Winter vorbereitet, wo es weniger Nährstoffe, weniger Wasser gibt, damit dieser biochemische Prozess dann auch richtig funktioniert und die Blätter eben noch die richtige Funktion zu dem Zeitpunkt vollziehen. Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann wird mir doch klar, was ich alles nicht weiß. Vielleicht geht es euch auch so. Und wie begrenzt ich bin und wie unendlich groß und unbegrenzt unser Gott, der Schöpfer von allen Dingen, die auf der Erde sind, doch sein muss und ist. Vor ungefähr 2700 Jahren hat Gott zu den Menschen das schon zum Ausdruck gebracht, und zwar durch den Propheten Jesaja. Da steht im Jesaja im 55. Kapitel: So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Ja, ich lade ein zum gemeinsamen Gebet und wer kann, möge doch dazu aufstehen. Herr, du großer Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, gegenwärtiger Herr, Retter unseres Lebens, wir danken dir für all das, was du wirkst in der Natur, in der Welt, auch in uns, auch in unserer Mitte hier jetzt im Gottesdienst. Wir danken dir, dass du da bist, dass wir deine Gegenwart durch vielerlei Dinge sehen können. Und wir wollen dich bitten, dass du uns die Augen auftust, dass du uns die Herzen auftust für das, was du tust, für das, was du bist, für das, was du kannst, für die Möglichkeiten, die du hast. Wir wollen das wirklich erkennen und wollen dich bitten, dass du uns dazu hilfst. Durch diesen Gottesdienst, aber auch im Alltag, durch all das, wo du wirkst. Ich wollte dich auch bitten, dass du Segen schenkst für den Kindergottesdienst im Untergeschoss. Ich möchte dich bitten, dass du die Kinder auch daran teilhaben lässt, in besonderer Form, dass sie deine Größe und Liebe erkennen. Hilf uns da auch bei, hilf auch denen dabei, die krank sind, die ja nicht kommen können, nicht kommen wollen, wie auch immer. Schenke Segen, nimm Angst hinweg und nimm Zuversicht oder setzt da Zuversicht und Frieden hinein, wo Leute oder Geschwister ja jetzt einfach zu Hause bleiben müssen und krank sind und niedergeschlagen. Schenke Gesundheit und schütze uns auch besonders als Gemeinde vor Infektion, vor Ansteckung, vor dem Virus, dass wir hier als Gemeinde weiterhin zusammen Gottesdienst feiern können. Wir wollen dich da um deinen Schutz und deinen Segen bitten. Wir vertrauen darauf, dass du auch in dieser Richtung alles gut und richtig machst. Amen. Ja, nochmal herzlich willkommen. Wir bieten ja immer die Möglichkeit, sich auch kurz zu Wort zu melden. Wenn also jemand eine Wortmeldung oder einen Gruß weitergeben möchte, wäre das jetzt der beste Zeitpunkt. Wenn das nicht der Fall ist, macht das nichts. Dann grüße ich herzlich von dieser Stelle im Namen der ganzen Gemeinde unsere Geburtstagskinder der vergangenen Woche. Wir konnten Olaf gratulieren, Pamela, Christiane und Horst. Wir wünschen euch Gottes Segen für das neue Lebensjahr. Und ich habe ein Psalmwort für euch und für uns alle. Und zwar den Vers 5 aus dem Psalm 100. Dort steht: Denn der Herr ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Von einer Generation zur anderen bleibt er treu. Ja, dass ihr das erfahren möget, die Geburtstagskinder, im neuen Lebensjahr. Der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf, von einer Generation zur anderen bleibt er treu. Jetzt wollen wir unser erstes gemeinsames Lied hören, im Inneren mitsingen, im Herzen mitsingen. Das haben wir auch schon oft gesungen, ist nicht das erste Mal, aber es ist eine Besonderheit, die mir gestern erst so deutlich geworden ist. Und zwar ist dieses Lied, oder zumindest die Melodie des Liedes, gleichzeitig die Nationalhymne des Staates Israel. Zünde an dein Feuer.
Liebe Gemeinde, wir segnen heute mal wieder ein Kind. Endlich mal wieder, möchte ich sagen. Ist ja schon etwas länger her, aber heute haben wir wieder das Privileg. Insgesamt sogar zwei. Aber die Eltern der beiden Kinder waren sehr weise und haben sie gesagt, wir teilen das mal auf. Erster Gottesdienst, zweiter Gottesdienst. Dann hat die ganze Gemeinde was davon. Jetzt heute oder jetzt gleich segnen wir Lukas, Truderung, und dann im zweiten segnen wir Paul Ritter. Also jetzt den kleinen Lukas. Dazu begrüße ich ganz herzlich die Eltern, Eduard und Clara, nochmal ganz speziell, auch die Angehörigen, Familie und Freunde, die da sind. Ja, wir wollen den kleinen Lukas segnen. Wir wollen ihn nicht taufen, ganz bewusst nicht, denn aus der Bibel erkennen wir, dass die Taufe ein bewusster Schritt ist. Wer sich taufen lässt, der drückt damit aus, ich habe verstanden, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich habe ihm sein Leben übergeben. Und das ist ja, kann man sich ja vorstellen, ein sehr bewusster Schritt. Den kann man nicht als ein kleines Baby gehen, diesen Schritt. Und darum wollen wir Lukas heute nicht taufen, aber wir wollen ihn unter den Segen Gottes stellen. Wir segnen Lukas, und als Vorbild dazu dient uns Jesus. Es gibt ja diese Geschichte in den Evangelien, wo es heißt, dass Jesus sagt, lasset die Kinder zu mir kommen. Und dann kommen die Kinder zu ihm und Jesus segnet sie. Das ist das Vorbild, nach dem wir heute Lukas segnen. Und dazu bitte ich jetzt mal die drei nach vorne, Clara, Eduard und Lukas natürlich.
Ja, wollen wir ein bisschen Abstand so ein bisschen? Ja, ist ja momentan einfach so, ne? Trotzdem mal die Frage rübergerufen. Lukas wirkt ganz entspannt. Wie ist das sonst so? Nächte sind gut? Ja. Schlaf? Das ist okay. Ihr schläft 12 Stunden durch, wollt ihr jetzt behaupten, oder was? Mit 2 kleinen Kindern? Ja. Ja, das ist doch wenigstens einer, ja. Ja, was hilft es, nachts wach zu sein, wenn die Frau sich doch sowieso drum kümmern muss, ne? Hast schon recht. Ja, als Segensvers, da habt ihr euch ausgesucht Psalm 121, Vers 3. Da lesen wir, er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Ja, also nicht so wie Eddie, der gut durchpennt, sondern Gott ist wach, heißt es hier in unserem oder in eurem Segensvers, Gott ist wach. Und er passt auf Lukas auf, jeden Schritt, den er macht, dass er nicht wankt, und Gott behütet ihn auf all seinen Wegen, die er jetzt gehen wird im Laufe seines Lebens. Wir wollen für Lukas beten und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du Lukas ins Dasein gerufen hast. Du hast ihn erschaffen und er ist ein Unikat. Es gibt keinen Menschen, es gab keinen Menschen, es gibt keinen Menschen und es wird keinen Menschen geben, der so denkt, wie Lukas denkt, der so fühlt und empfindet, wie Lukas empfindet und der das Leben aus genau dieser Sicht sieht, wie es Lukas sieht. Und es ist ein wunderbares Kunstwerk, was dir da gelungen ist und dafür wollen wir dich loben und preisen. Wir loben und preisen dich von Herzen dafür. Auch dafür, dass du sein Leben unter diese wunderbare Zusage stellst. Du wirst Lukas Fuß nicht wanken lassen und du wirst ihn behüten, weil du immer wach bist. Es gibt keine Sekunde, in der Lukas nicht von dir behütet ist. Das ist die Zusage, unter der sein Leben steht und dafür danken wir dir. Wir möchten dich bitten, dass Lukas das auch für sich so erlebt, dass er merkt und spürt, dass da ein Gott ist, der ihn behütet und bewahrt, schon ganz früh in seinem Leben, vielleicht jetzt schon intuitiv, dass er merkt, da ist dieser gute Gott, in dessen Hand ich lebe. Und wir bitten dich auch, dass Lukas im Verlauf seines Lebens einmal eine klare Entscheidung für dich, Herr Jesus, trifft, dass er versteht, dass du, Jesus, am Kreuz für ihn gestorben bist, dass er seine Sünden bei dir ablegen kann und dass er frei wird, um ein Kind Gottes zu werden. Darum bitten wir dich von Herzen. Wir wollen dich auch für Eduard und Clara bitten. Die haben jetzt eine große Verantwortung, gleich im Doppelpack, zwei Kinder, auf die sie aufpassen müssen. Und nicht nur aufpassen, sondern auch ein Zuhause bieten, eine Familie, wo sich die Kinder gut entfalten können. Und ich möchte dich bitten, dass du Clara und Eduard da Kraft und Weisheit gibst, dass du auch ihre Ehe stärkst. Denn so eine gute Ehe ist ja die Voraussetzung dafür, um gute Eltern zu sein. Ich möchte dich bitten, dass du da mit deiner ganzen Liebe und Kraft wirkst, dass dort ja, in dieser Familie einfach Segen wächst. Und so wollen wir dich segnen, Lukas Truderung, mit den Worten aus Psalm 121, Vers 3. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Das möge wahr werden in deinem Leben. Der Herr segne dich, der Vater im Namen, wir segnen dich, Lukas, im Namen des Vaters, der dich erschaffen hat, im Namen des Sohnes, der für dich gestorben ist und im Namen des Heiligen Geistes, der dich umgibt. Gott segne dich auf all deinen Wegen. Amen. Ihr könnt euch wieder setzen und wir hören auf ein Wunschlied der beiden. Und das ist ein Lied, das heißt, oder das trägt den Titel, Gott segne dich.
Ja, vielen Dank. Ich möchte noch ein paar Informationen weitergeben aus unserem Gemeindeleben. Hinweis schon mal für kommenden Sonntag. Wir feiern dann wieder unter den gewohnten Hygienestandards unser Abendmahl. Da können wir uns schon drauf freuen, am kommenden Sonntag Abendmahl. In beiden Gottesdiensten natürlich. Dann in 6,5 Wochen, was haben wir da? Genau, ihr habt schon im Kalender entdeckt, wir werden Weihnachten feiern und die Planungen, wie wir die Gottesdienste gestalten, laufen. Es wird 3 Gottesdienste geben, 2 an Heiligabend, einen am ersten Feiertag, die im Prinzip ähnlich ablaufen werden und ähnlich gestaltet sein werden. Macht euch schon mal Gedanken, welchen der 3 ihr besuchen möchtet, denn wir können ja maximal 60 Personen hier sein. Also jeder sollte dann einen Gottesdienst auswählen. Gerne auch natürlich mit Gästen, gar keine Frage, die dann auch nur entsprechend mit eingetragen werden sollten. Und damit die Weihnachtsgottesdienste auch so schön sind wie sonst, wollen wir natürlich auch Vorführungen oder eine Aufführung durchführen. Das machen Regina Ritter und Julia Papenhausen. Auch da ist also wieder möglich, sich einzubringen. Wenn ihr also wisst, in welchen Gottesdienst ihr geht, dann wäre der zweite Schritt, sich zu überlegen, wie bringt ihr euch ein und wollt ihr eine Sprechrolle, eine Singrolle oder wollt ihr anderweitig euch engagieren für die Aufführung im Weihnachtsgottesdienst. Sprecht also Regina oder Julia an oder tragt euch eben in die ausliegende Liste ein. Dann noch der Hinweis vom Büchertisch, dass ihr gerne gesehen seid. Es gibt ein breites Angebot. Allerdings auch nochmal speziell der Hinweis, dass ihr auf die Abstände achtet. Wenn es also gerade voll ist, dann wartet einen Moment oder versucht eben erst rauszugehen und dann vielleicht nochmal wieder reinzukommen. Also bitte achtet nochmal beim Stöbern am Büchertisch besonders auf die Abstände zu den Geschwistern. Ja, Gebetsangebot nach dem Gottesdienst, da habe ich jetzt gar keine Information. Wie ist das heute? Luca winkt, sehr gut. Also Luca bietet Gebet an, mit entsprechendem Abstand in den Nebenräumen gegebenenfalls. Also sprecht Luca nach dem Gottesdienst gerne an, wenn ihr ein Anliegen mit ihm teilen möchtet. Denn wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, also im Gottesnamen zusammen sind, da ist er ja mitten unter uns, das hat er uns verheißen. Also nutzt diese Möglichkeit. Ja, und zum Schluss will ich natürlich auch nicht versäumen, euch nochmal an unsere Kollekte zu erinnern, die natürlich freiwillig ist, aber die auch für die Arbeit der Gemeinde eben wichtig ist. Im Foyer gibt es ein Behältnis an der Säule, also vergesst nicht, nach dem Gottesdienst da etwas hineinzulegen. Ja, wir wollen uns noch vor der Predigt zwei Lieder genießen, zwei Lieder innerlich mitsingen. Wir können auftanken, wir können uns ermutigen lassen dadurch. Wir wollen eben bewusst unseren Herrn Jesus mal in den Mittelpunkt stellen. Das erste Lied heißt, ich atme auf in deiner Gegenwart.
Liebe Gemeinde, wir beschäftigen uns heute mit einer für uns als Christen sehr wichtigen Frage, nämlich, wie erkenne ich den Willen Gottes? Das ist ja ein Dauerthema für uns. Wir stehen ständig in irgendwelchen Entscheidungen, die wir treffen müssen, große und kleine. Und da taucht natürlich immer wieder diese Frage auf, was will denn Gott? Wir kreieren dazu mal ein Beispiel, um uns das ein bisschen anschaulicher zu machen und sagen, Herr Meier steht vor einer wichtigen Entscheidung. Ja, Herr Meier könnte auch Frau Schmidt heißen, das ist egal, aber Herr Meier hat eine wichtige Entscheidung zu treffen und zwar arbeitet Herr Meier in einer Firma und sein Job gefällt ihm relativ gut. Ja, das ist schon in Ordnung, was er da macht, das Gehalt stimmt, die Kollegen sind jetzt keine Engel, okay, aber sie mobben auch nicht, also das ist schon in Ordnung. 35 Wochenstunden kann man eigentlich nicht meckern. Doch eines Tages, da erhält Herr Meier einen Anruf. Am Telefon ist ein sogenannter Headhunter, also jemand, der von der Konkurrenzfirma beauftragt wurde, ihn abzuwerben. Und er schmeichelt Herrn Meier und sagt, überlegen Sie doch mal, Sie sind ein so guter, kompetenter Mensch. Wäre es nicht besser, Sie würden in einer höheren Position arbeiten? Ich hätte da was für Sie in einer anderen Firma, da könnten Sie Bereichsleiter werden. Ja, überlegen Sie mal, was das bedeutet. Also Sie kriegen auf jeden Fall mehr Geld, mehr Gehalt. Sie haben mehr Macht, ich meine Verantwortung. Also überlegen Sie einfach mal, ich rufe Sie nächste Woche nochmal an und dann sagen Sie mir Bescheid. Schönen Gruß noch an die Frau, auf Wiedersehen. Nun ist Herr Meier ein Christ und fragt sich deswegen, ja, was will Gott jetzt? Möchte Gott, dass ich diesen Job annehme, dass ich ihn wechsle oder soll ich lieber da bleiben, wo ich bin? Was will Gott? Herr Meier hat keine Ahnung und deswegen bittet er um ein Zeichen. Er bittet zu Gott und sagt, lieber Vater, zeig mir, wie ich mich entscheiden soll. Das betet er noch direkt an Ort und Stelle im Büro. Gib mir ein Zeichen. Und dann geht Herr Meier nach Hause und er überquert dabei eine Straße zu Fuß und übersieht ein Auto. Der Autofahrer hat es gerade noch gemerkt, steigt voll in die Eisen, die Reifen quietschen und der Fahrer brüllt, passen Sie doch auf! So was ist Herr Meier noch nie passiert und darum ist ihm völlig klar, also das ist das Zeichen, was Gott mir jetzt gegeben hat. Doch Herr Meier grübelt, was will Gott mir jetzt damit sagen? Will er sagen, pass auf, der neue Job wird dich überfahren? Oder will Gott sagen, Mensch, wach auf, muss ich dich erst überfahren, damit du merkst, das ist deine Chance? Schwer zu deuten. Herr Meier grübelt weiter, ist mittlerweile zu Hause angekommen in seinem Arbeitszimmer und schlägt die Bibel auf. Und er weiß nicht, was er lesen soll. Er fährt so mit dem Daumen durch die Seiten und macht irgendwo Stopp. Und da landet er bei Jeremia 1, Vers 17, wo Gott zum Propheten sagt, sage nicht, ich bin zu jung, sondern geh, wohin ich dich sende. Und Herr Meier ist begeistert und sagt, oh, die Methode funktioniert ja doch. Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich soll dahin, ist doch klar, Jeremia sagt es mir. Zufrieden geht Herr Meier in sein Wohnzimmer und sein Blick fällt auf seinen Kalender. Ja, Kavo lässt grüßen und zwar mit folgendem Monatsspruch, der da unter einem schönen Bild steht, aus Jesaja 28, Vers 16. Da heißt es, wer glaubt, der flieht nicht. Boah, also da steht jetzt Herr Meier ratlos da. Wem soll er denn jetzt glauben? Dem Jeremia, der sagt, mach dich auf, geh, wohin ich dich sende. Oder dem Jesaja, der sagt, bleib da, wer glaubt, der flieht nicht. Wer hat nun recht? Herr Meier weiß nicht weiter, darum geht er wieder zurück in sein Arbeitszimmer und schlägt wieder die Bibel auf und sucht diesmal aber gezielt Rat, und zwar beim Apostel Paulus. Das ist meistens eine gute Idee, denn der Paulus weiß in allen oder in fast allen Fällen weiter. Zumindest gibt er uns sehr wichtige Impulse. Und so liest Herr Meier den Römerbrief und stößt irgendwann auf Römer 12, Vers 2. Und an dieser Stelle erklärt Paulus, was es mit dem Willen Gottes auf sich hat. Und wie der Zufall so will, ist das heute auch unser Predigttext. Römer 12, Vers 2. Daran wollen wir heute einmal überlegen, was es denn mit dem Willen Gottes auf sich hat. Der Text erscheint auch über mir an der Leinwand. Da sagt Paulus, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Wie erkennen wir den Willen Gottes? In diesem Vers, da weist Paulus zunächst einmal hin auf eine Gefahr, in der wir stehen, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen. Dann nennt Paulus die Voraussetzung, die unbedingt notwendig ist, um den Willen Gottes zu erkennen. Und schließlich beschreibt er die richtige Herangehensweise, wie wir dann den Willen Gottes finden. Also Thema, den Willen Gottes erkennen, die Gefahr, die Voraussetzung und die richtige Herangehensweise. Die Gefahr, die Paulus benennt, ist, ich deute den Willen Gottes falsch, denn ich lege die falschen Maßstäbe an. Heißt es hier im ersten Teil des Verses, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Die Welt, also sprich unsere säkulare Gesellschaft, die suggeriert uns falsche Wertmaßstäbe. Da müsst ihr aufpassen, sagt Paulus. Nämlich, wenn ihr diese Wertmaßstäbe einfach übernehmt, dann deutet ihr den Willen Gottes falsch. Der Maßstab unserer Gesellschaft besteht aus drei Buchstaben. I, C und H. Ich. Die Gesellschaft sagt, folge deinem Gefühl, verwirkliche deine Träume, mach, was du willst. Das flößen uns die Medien ein, das lernen schon die Kinder in der Schule, das wird durch Hollywood-Filme nochmal verstärkt und dann sitzt es bei den allermeisten Bomben fest, dieser Maßstab, ICH, ich. Doch Gott legt einen anderen Maßstab an. Sein Maßstab besteht aus 5 Buchstaben, J, E, S, U und S. Jesus, folge Jesus, sagt die Bibel. Ja, er ist der Maßstab. Höre auf seine Weisung. Du sollst ihn zum Vorbild nehmen. Du sollst seinen Auftrag erfüllen. Das ist der Maßstab, an dem du dich orientieren sollst. Wenn wir nun einen falschen Maßstab anlegen, dann führt das natürlich auch zu falschen Entscheidungen. Und da müssen wir alle aufpassen, weil wir den weltlichen Maßstab unbewusst anlegen. Der ist nämlich tief in uns verankert und wir merken es oft gar nicht. Ja, wir meinen, ja, ich frage nach dem Willen Gottes. Aber tatsächlich fragen wir nur nach unserem eigenen Willen. Und dann verknüpfen wir das im Nachhinein geschickt, ja, und rechtfertigen das dann so, dass es so aussieht, als ob es der Wille Gottes wäre. Aber es ist in Wirklichkeit unser eigener gewesen. Wenn wir es so machen, dann hätten wir keinen Unterschied mehr zwischen dem, was die Gesellschaft sagt. Sie sagt, gut ist alles, was mir gefällt. Also das ist die Gefahr, in der Herr Meier steht. Dass er sagt, oh, es fühlt sich gut an. Ja, überleg doch mal, Bereichsleiter, bei der nächsten Gartenparty. Ja, da kommt Frau Schmidt auf mich zu und fragt, na, Herr Meier, immer noch bei der alten Stelle? Ja, und dann kann man sich zurücklehnen und sagen, nein, Frau Schmidt. Ganz wichtig, dass man dann nicht sagt, ich bin Bereichsleiter, ne? Das soll ja Frau Schmidt selber rauskriegen. Dann wird sie nämlich fragen, ach nein, wirklich nicht mehr? Wo sind Sie denn? Und dann macht man das so Tröpfchen für Tröpfchen. Ja, sagt, ich habe einen neuen Job, ich bin jetzt bei der und der Firma. Nicht sagen, was man macht, da wird sie ja nachfragen. Dann fragt sie, ja und was machen Sie denn da? Na, ich bin in der Abteilung für Außendienst. Ach ja, und welche Position? Och, ich bin Bereichsleiter. Das fühlt sich natürlich gut an. Ne? Das stellt sich Herr Meier so vor, dass Frau Schmidt da auf der Gartenparty das fragt. Und Herr Meier sagt, jawohl, das ist gut, das mache ich. Also Herr Meier tendiert zum Jobwechsel, aber nicht, weil Gott sagt, geh dahin, sondern weil es sich für ihn gut anfühlt. Er legt eben diesen weltlichen Maßstab zugrunde, seine selbstsüchtige Natur. Es hat mit dem Willen Gottes erstmal nichts zu tun. Und in dieser Gefahr stehen wir alle, dass wir unsere eigenen Wünsche und Interessen so umdeuten, als ob es der Wille Gottes wäre. Und zwar deswegen, weil wir falsche Maßstäbe ansetzen. Das ist die Gefahr. Und nun nennt Paulus die Voraussetzung, um den Willen Gottes zu erkennen. Das macht er im weiteren Teil des Verses. Da sagt er, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Also die Welt suggeriert uns diesen falschen Maßstab. Und, sagt Paulus, deswegen muss sich euer Denken umwandeln. Ihr müsst euch neue Wertmaßstäbe erarbeiten. Die werden nicht einfach von alleine in euch hineingelegt, die sind nicht da, sondern ihr müsst sie euch erarbeiten. Nur wenn ihr dieses Denken umwandeln könnt, euer Denken umwandelt, nur dann könnt ihr richtige Entscheidungen treffen. Diese neuen Maßstäbe können wir nur anhand der Bibel gewinnen. Wer die Bibel liest, der erkennt immer besser den Willen Gottes. Wer die Bibel nicht liest, der erkennt den Willen Gottes auch nicht. Er kann es nicht. Seine einzige Möglichkeit besteht darin, jemanden zu fragen, der sich in der Bibel auskennt. Und wenn man in einer Sache nicht weiter weiß, ist das gut. Auch als Kontrolle nachher ist es gut. Aber es ist nur ein Ersatz, nur eine Notlösung. Wir alle müssen die Bibel studieren und in den konkreten Situationen unseres Lebens fragen, was sagt die Bibel in diesem Fall. Nur wenn wir dies tun, wenn wir die Bibel selber lesen und uns gut darin auskennen, erneuert sich unser Denken. Und nur dann können wir Gott wohlgefällige Entscheidungen treffen. Anhand des biblischen Maßstabes prüfen wir also uns selbst. Was sind eigentlich die Gründe für meine Entscheidung? Geht es da um mich oder geht es da um das, was Jesus will, was er sagt in seinem Wort? Das macht also Herr Meier, er prüft seinen Maßstab und erkennt das. Ja, er möchte es eigentlich hauptsächlich wegen Frau Schmidt, weil er sie beeindrucken möchte. Und Herr Meier weiß, das ist nicht der biblische Maßstab. Das ist einfach nur menschliche, weltliche Denke. Er weiß jetzt, er tendiert zum Jobwechsel, aber er legt einen falschen Maßstab an. Aber nun brennt es Herrn Meier wirklich unter den Nägeln. Was will denn Gott jetzt? Also erstmal, die erste Tendenz ist nicht richtig, aber was ist richtig? Das ist ja jetzt nach wie vor die offene Frage. Soll er nun den Job wechseln oder den alten behalten? Dazu lese ich euch mal den Rest des Verses vor. Also Paulus hat gesagt, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Und dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Was ist der Wille Gottes? Bevor wir das jetzt genauer sagen oder analysieren, müssen wir zunächst einmal unterscheiden. Denn wenn wir das uns genau angucken, dann werfen wir zwei Dinge in einen Topf. Beides nennen wir Gottes Wille. Aber dieser Ausdruck Wille Gottes, Gottes Wille, bezeichnet in Wirklichkeit zwei unterschiedliche Dinge. Und zwar erstens Gottes verborgenen Plan mit unserem Leben und zweitens Gottes ausdrückliche Weisung. Das müssen wir jetzt erstmal auseinanderkriegen. Also wir sagen zum Beispiel, es war Gottes Wille. Zum Beispiel, dass ich meine Frau gefunden und geheiratet habe, dass wir zwei Kinder bekommen haben, dass ich nach Verden gekommen bin und dort als Pastor angestellt wurde. Das nennen wir Gottes Wille und meinen damit Gottes verborgenen Plan mit unserem Leben. Also Gott lenkt dein Leben. Du stolperst nicht von einem Zufall in den nächsten. Es ist nicht so, dass Gott eines Morgens aufwacht und sagt, ach du meine Güte, jetzt habe ich vergessen, auf Olga aufzupassen und weiß gar nicht mehr, wo jetzt ihr Leben verlaufen ist. Jetzt muss ich das erstmal wieder hinkriegen. So fühlt sich das manchmal an für uns. Wir denken, oh, Gott hat die Kontrolle verloren. Der hat jetzt nicht mehr die Sache im Griff. Aber so ist es natürlich nicht. Sondern Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 29, kein Spatz fällt auf die Erde, ohne dass euer Vater es weiß. Bei euch aber ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt also keine Angst. Gott führt unser Leben. Gott führt unser Leben. Er hat seinen Plan mit unserem Leben. Und wir nennen das den Willen Gottes. Diesen Plan mit Gottes Leben, diesen Plan von Gott mit unserem Leben, den kennen wir oft nicht. Meistens wissen wir nicht, wie Gott uns führen möchte. Und das brauchen wir auch nicht und das sollen wir auch nicht, sondern wir sollen vertrauen. Wir sollen vertrauen, Gott wird mich richtig führen. Warum ist eigentlich in fast jeder Zeitung ein Horoskop? Warum verdienen sich Wahrsager eine goldene Nase? Ist doch Quatsch. Die wissen doch genauso wenig die Zukunft wie jeder andere auch. Warum kriegen die Geld dafür? Oder warum zahlt denen jemand etwas dafür, dass sie da irgendwas sagen? Antwort, weil Menschen nicht Gott vertrauen, weil sie kein Vertrauen in Gott haben. Christen brauchen keinen Wahrsager. Wir brauchen keinen Wahrsager, weil wir wissen, Gott hat seinen Plan mit meinem Leben. Wir wissen zwar oft nicht, wohin unser Leben lenkt, aber wir wissen, wer es lenkt. Wir wissen, dass Jesus unser Leben lenkt. Nicht wohin, aber wir wissen, dass es Jesus ist, der das Steuer unseres Lebens in der Hand hält. Und dieses Wissen hilft uns zu vertrauen. Wenn wir das wissen, können wir voller Vertrauen sagen, Herr, ich brauche deinen Plan für mein Leben gar nicht so genau zu wissen, weil ich weiß, dass du mich sicher führst. Was will Gott? Wenn wir den Begriff Gottes Wille in diesem Sinne verstehen, dann wäre die Antwort, das geht dich gar nichts an. Das ist Gottes Aufgabe, dein Leben zu lenken. Wen wirst du später einmal heiraten? Welchen Job bekommst du? Gott wird das alles führen. Wir sollten uns da einfach leiten lassen. Im vollen Vertrauen, Gott macht keine Fehler. Der Begriff Gottes Wille bedeutet aber auch noch etwas anderes. Wir benutzen den auch noch in einem anderen Zusammenhang. Nicht nur als sein verborgener Plan, sondern wir sagen auch, Gottes Wille, das sind seine ausdrücklichen Weisungen. Also Gott will, dass du nicht lügst. Gott will, dass du ihn anbetest. Gott will, dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Auch das nennen wir den Willen Gottes. Und wir meinen damit Gottes Gebote. Seine Gebote sind sein Wille. Und in diesem Zusammenhang gilt, sehr wohl müssen wir den Willen Gottes kennen. Unsere Aufgabe lautet, suche, finde und lebe nach diesem Willen. Deswegen ist die Bibel so wichtig, dass wir danach schauen, was ist der Wille Gottes in Bezug auf meine konkrete Situation. Und Paulus verwendet das Wort Gottes Wille in diesem Sinne, wenn er sagt hier in unserem Vers, lasst euch von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird, dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Es geht hier nicht um den Willen Gottes im Sinne von Gottes verborgenen Plan, sondern es geht darum, was wir zu tun haben, was Gottes Weisung für unser Leben ist. Wir machen oft den Fehler, dass wir zu häufig fragen, was ist Gottes verborgener Plan, anstatt danach zu handeln, was Gott uns ausdrücklich gebietet. Gottes Plan ist seine Sache. Da wollen wir darauf vertrauen und er führt unser Leben richtig. Das liegt in seiner Verantwortung. Da fuschen wir ihm auch nicht rein. Unser Part besteht darin, ich vertraue. Ich vertraue darauf, dass Gott mich richtig führt. Aber anstatt herauszufinden, wohin Gott mich führt, finde heraus, was seine Gebote für die konkrete Situation sind. Wie soll ich mich verhalten? Das ist unsere Aufgabe, hier den Willen Gottes herauszufinden. Lebe nach den Geboten der Bibel. Lebe nach den Weisungen Gottes. Zum Beispiel sagt die Bibel, Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Oder sie sagt, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. An diesem Punkt sind wir gefragt, jeder Einzelne von uns, dass wir den Willen Gottes suchen, finden und dann auch leben. Also ein bisschen überspitzt formuliert könnte man sagen, achte nicht darauf, welchen Weg du gehst, sondern achte vor allem darauf, wie du ihn gehst. Welchen Weg du gehst, das führt dich Gott. Aber wie du ihn gehst, ob in Gehorsam zu seinem Wort, da kommt es auf dich an. Also was würde Paulus dem Herrn Meier raten jetzt auf seine konkrete Frage? Ich habe dazu mal einen fiktiven Brief verfasst. So würde ich mir das vorstellen, dass der Apostel Paulus dem Herrn Meier antwortet. Ich lese euch mal vor. Lieber Herr Meier, ich schreibe Ihnen bezüglich Ihrer Frage, soll ich meinen Job wechseln? Ich gebe Ihnen dazu folgenden Rat. Fixieren Sie sich nicht auf die eben genannte Frage. Damit verschwenden Sie nur Kraft. Gott wird Sie so führen, dass Sie auf dem Arbeitsplatz landen, den er für Sie vorgesehen hat. Hier brauchen Sie nur eins zu tun, vertrauen Sie Gott. Gott wird Sie richtig führen. Fixieren Sie sich stattdessen bitte auf die Frage, halte ich Gottes Gebote? Also, lügen Sie bei Ihrem Vorstellungsgespräch nicht. Sollte der neue Chef andeuten, ich hätte gerne Betriebsgeheimnisse aus Ihrer alten Firma, dann lehnen Sie das ab. Behandeln Sie Ihren alten Arbeitgeber fair. Unterschreiben Sie einen neuen Vertrag nur, wenn Sie dadurch keine Gebote brechen. Kurz gesagt, verhalten Sie sich in dieser Sache als Christ. Befolgen Sie Gottes Gebote und vertrauen auf seine Führung. Dann wird der Wille Gottes in Ihrem Leben geschehen. Da können Sie sich drauf verlassen. Mit herzlichen Grüßen, Paulus. Ja, wie erkenne ich den Willen Gottes? Das ist die Frage, die wir uns heute gestellt haben. Und wir haben dazu den Apostel Paulus zu Rat gezogen, diesen Vers, und ich möchte nochmal das Wichtigste wiederholen. Zunächst einmal warnt uns Paulus vor einer Gefahr, nämlich, dass wir unbewusst falsche Maßstäbe anwenden. Die haben wir aus der Gesellschaft übernommen, nämlich, dass wir ich-bezogen handeln und dass wir schnell sagen, ja, das ist der Wille Gottes, obwohl es in Wirklichkeit nur mein eigener Wille ist. Die Gefahr besteht. Und darum sagt Paulus, überprüft eure Maßstäbe anhand der Bibel. Lest darin regelmäßig, sodass sich euer Denken erneuert und dass ihr neue Wertmaßstäbe erhaltet. Die Bibel erneuert unser Denken. Und schließlich können wir rauslesen, wie Paulus vorgehen würde. Wir müssen zunächst einmal unterscheiden zwischen Gottes Plan und seinen Weisungen. Wie Gottes Plan mit unserem Leben aussieht, das wissen wir nicht und das sollen wir auch gar nicht wissen, sondern wir sollen darauf vertrauen, dass Gott uns führt und leitet. Er wird es richtig tun. Gottes Anweisungen hingegen, also seine Gebote, die müssen wir herausfinden und dann danach handeln. Und wenn wir das tun, dann lenkt uns Gott den richtigen Weg. Dann geschieht sein Wille in unserem Leben, immer und automatisch. Wenn wir Gottes Gebote befolgen und auf seine Führung vertrauen, dann geschieht der Wille Gottes in unserem Leben, automatisch und jedes Mal. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft haben, denn Gebet ist ja der Weg, um herauszufinden, was Gott möchte. Wir wollen unser Anliegen vor Gott bringen, vielleicht auch in der Stille einmal bitten, Herr, zeig mir doch, wie ich gehen soll, welchen Weg ich gehen soll und auch vor allem, wie ich mich verhalten soll, dass er uns da Weisung gibt. Also lasst uns gemeinsam beten. Ihr könnt laut oder leise beten und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Lieber Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns durchs Leben führt. Wenn wir um uns herum schauen, dann ist so viel Verwirrung und manchmal ist auch diese Verwirrung in uns. Aber du bist da mit deinem Wort, auch mit deiner Liebe und deinem Geist, uns immer wieder zu führen. Wir bitten dich, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen anhand deines Wortes. Wir bitten dich, dass du uns dort korrigierst, wo wir auf falschem Wege sind. Wir bitten dich, dass du barmherzig bist, da, wo es einfach schwierig ist, wo wir gewisse Dinge nicht erkennen können und uns einfach verwirrt fühlen, Herr. Ich möchte dir das alles hinlegen und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns hier segnest. Amen. Jetzt hören wir ein passendes Lied zu der Predigt. Das heißt, meine Zeit steht in deinen Händen. Auch ein Lied, was nochmal dazu aufruft, zu vertrauen und einfach zu sagen, Gott, du hast deinen Plan für mein Leben und ich gebe es an dich ab. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich möchte euch segnen und bitte euch dazu aufzustehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir nehmen nochmal Platz, lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.